Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshofen in Österreich und Sie hören das Tagebuch eines Pfarrers. Gestern habe ich darüber gesprochen, dass ich zuerst mit Unwillen, aber dann doch mit viel Willen und mit einer großen Klarheit mich dazu entschlossen habe, was meinem Lebensskript, meinem Lebensaufgaben, so wie ich sie sehe, zu entsprechen. Ich habe eine wunderschöne E-Mail als Rückantwort bekommen und ich möchte auf diese E-Mail jetzt sozusagen antworten, aber nicht nur auf diese E-Mail, denn ich habe mich dazu entschlossen, meine Podcasts in Zukunft ein bisschen kürzer zu gestalten, wenn es mir gelingt, auf der anderen Seite sozusagen Fortsetzungen zu machen. Ich denke, das wird vielleicht für Sie als Zuhörer auch angenehmer sein. Nun, in dieser sehr schönen E-Mail ging es um die Frage, vielleicht ganz stark vereinfacht gesagt, ja, der Pfarrer hat es ja einfach, der hat sich sozusagen zu seinem ganz lebensidenten Beruf, zu einer Berufung entschlossen. Und was mache ich? Was mache ich mit einem anderen Beruf, der so klar weltlich ist, der immer irgendwelche Probleme hat oder vielleicht in ihm sogar um das weltlichst Mögliche, nämlich um das Geld geht? Um diese Frage zu beantworten, möchte ich zuerst einmal mit etwas Psychologischem beginnen. Also, es gibt die sogenannte Transaktionsanalyse. Das hat in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein amerikanischer Psychoanalytiker namens Burney, schreibt man den, ich sprich den auch so aus, keine Ahnung, wie der wirklich ausgesprochen wird, entwickelt. Da kennen Sie sicherlich eine Geschichte davon, die ist sehr, sehr bekannt, nämlich das Eltern-Ich, das Erwachsenen-Ich, das Kindheits-Ich, das rauscht den meisten psychologisch interessierten Leuten einmal irgendwo an den Ohren zumindest vorbei, ist so ein bisschen allgemein gut geworden. Was dagegen in der breiteren Öffentlichkeit völlig unbekannt ist, ist, dass für Burney selbst eine andere Entdeckung viel, viel, viel wichtiger war, und zwar das sogenannte Lebensskript. Unter dem Lebensskript verstehen wir eine ganz einfache Geschichte, nämlich die Tatsache, dass Menschen circa mit dem 6. Lebensjahr ihr Leben skripten. Das heißt, mit 6 Jahren, das ist so ein großer Entwicklungssprung, da geht's weg vom Kleinkind, auch der Körper des Menschen verändert sich ja ganz, ganz stark, auch die inneren Organe und alles Mögliche. Da schaut das Kind sozusagen zum ersten Mal verständig in die Welt hinein und legt sich ein Lebensskript an. Ein Skript ist ja ein Drehbuch. Also das Drehbuch meines Lebens wird dann definiert und es ist eine ganz, ganz, ganz spannende Geschichte, dass die allermeisten Menschen sich unglaublich genau an dieses Skript halten, das sie als 6-Jähriger geschrieben haben. Wenn Sie das interessiert, können Sie sicher in Amazon oder in der Buchhandlung Ihres Vertrauens, damit die auch noch leben kann und nicht von den Internetfirmen ganz verdrängt wird, etwas finden von Burney, Transaktionsanalyse, Lebensskript. Das ganz Spannende daran ist, die Menschen skripten. Sie skripten ihr Leben und sie halten sich unglaublich genau an dieses Skriptum. Wenn sie dann so 13, 14 werden, so ist es in unserer Kultur üblich, dass man da so eine Entscheidung fällen muss. Also macht man dann eine Lehre, geht man in eine höhere Schule weiter, welche Berufsausbildung, macht man dann ein Studium, was auch immer. Und das ganz Spannende dran ist, in Wirklichkeit werden diese Entscheidungen in dem Alter gar nicht getroffen, sondern die Menschen erinnern sich sehr stark daran, unbewusst in Wirklichkeit daran, was sie mit 6 Jahren beschlossen haben und versuchen jetzt eine Verweltlichung dieses Skripts zu finden. Nun können diese Skripte sehr witzig sein. So kann zum Beispiel ein Mädchen mit 6 Jahren beschließen, eine Prinzessin zu sein. In der Realität schaut es dann so aus, dass sie zum Beispiel dann irgendwann einmal im jugendlichen Alter sagt, na, ich mache, was weiß ich, eine Werbeagentur auf, da verdiene ich irrsinnig viel Geld und ich gründe ganz, ganz viele Betriebe, um ganz viel Geld zu verdienen, weil dann kann ich mir die Schuhe leisten. Und die Schuhe, die gehören in Wirklichkeit wieder zu dem Skript im Symbolebene dazu. Also nur eine Prinzessin trägt zum Beispiel den gläsernen Schuh. Sie kennen die Märchen beim Aschenputtel da mit den die Prinzessin, die wirkliche Prinzessin passt in den gläsernen Schuh hinein und die glaubt dann zum Schluss nachher, sie muss also da dauernd irrsinnig viel Geld verdienen und zerfetzt sich da. In Wirklichkeit lautet ihr Lebensskript schlicht und ergreifend, sei eine Prinzessin. Nun sehen Sie, wie schwierig die Dinge manchmal sind. Mit 6 Jahren beschließen wir Dinge Und das Witzige dran ist aber, wir wissen nicht, was wir beschließen. Und wir vergessen es unglaublich schnell. Und ganz viele Menschen leben witzigerweise dann Dinge aus, die ihnen eigentlich völlig wurscht sind. Aber da sie ihr Lebensskript vergessen haben, glauben sie, es wäre ihnen wichtig. Spannenderweise ist es immer wieder ganz entscheidend, dass man Menschen in der Seelsorge, die vielleicht in Lebenskrisen drinnen sind, nachfragt, was wollten sie denn eigentlich mit 6 Jahren werden? Das wissen fast alle. Und wenn man diesen Wunsch, dieses Lebensskript dann interpretiert, geht es vielen Menschen in Lebenskrisen nachher viel, viel besser. Denn kein Kind wollte zum Beispiel einfach wirklich Geld verdienen. Das ist Kindern ziemlich wurscht. Sie wissen eines sehr klar, sie wollen nur Geld verdienen, um etwas Bestimmtes zu erreichen. Und dieses Bestimmte ist ihr Lebensskript. Nun, wie ist denn das, wenn man also in Situationen hineingerät, wo man sozusagen sagt, naja, ich bin ja jetzt irgendwie unglücklich und dieser Beruf ist ja furchtbarer. Und deswegen möchte ich Ihnen eine Beispielgeschichte erzählen. Und zwar witzigerweise deswegen, weil ich schon seit einiger Zeit vorhatte, eine Hommage an meinen sehr geliebten Vater zu sprechen. Also mein Vater war sehr, sehr alt, als ich auf die Welt gekommen bin. Er war allen Ernstes schon 65. Ja, und er ist gestorben, wie ich im 22. Lebensjahr war. Da war er dann schon Mitte der 80, logischerweise, wenn Sie nachrechnen wollen, werden Sie es leichter rechnen. Und er hatte eine sehr, sehr wilde Lebensgeschichte. Er war einer der letzten lebenden kaiserlichen Berufsoffiziere. K&K-Offizier. Auf seinem Grabstein steht auch wirklich drauf, K&K-Hauptmann AD, außer Dienst. Es war ihm immer sehr, sehr wichtig, dass er da außer Dienst ist, dass er da nicht pensioniert ist, sondern er ist nur außer Dienst gestellt als kaiserlich-königlicher Hauptmann. Das ist er geworden, weil sein Vater war auch beim Militär und der ist bei einem Manöver der K&K-Armee verstorben, zwar deswegen verstorben, weil das war irgendwo im Sommer, war wahnsinnige Hitze und er hatte so einen Durst, dass er aus einer verschmutztes Wasser getrunken hat und dann am Bauchtyphus verstorben ist. Eine Krankheit, die es bei uns Gott sei Dank nicht mehr gibt, die gibt es aber überall auf der Welt, in der dritten Welt halt, wo es warm ist und schlechtes Trinkwasser ist. Und anscheinend hatte die Armee auch ein groß schlechtes Gewissen und hat daraufhin dem Sohn, damals 3-jährigen Sohn, wenn er 14 ist, darf er die K&K-Kadettenschule, also die Ausbildung zum Berufsoffizier, besuchen. Das hat er dann auch gemacht, ist im Jahr 1914 zum Leutnant ausgemustert worden, dann sofort auch in den Ersten Weltkrieg gekommen als Frontoffizier. 1916 ganz, ganz schwer verwundet worden, nach Hause zurückgekommen, nach einem Jahr, weil er dienstuntauglich war, noch als Offizier, hat sein zweiter Beruf begonnen. Sein zweiter Beruf war dann der im Militärgeografischen Institut, das heutige Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, und dort hat er dann als Vermessungsingenieur gearbeitet, relativ lang gearbeitet, ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg in Pension gegangen, warum werde ich dann nachher noch erzählen, und hat dann seinen dritten Beruf gelebt, nämlich den als Briefmarkenexperte im Dorotheum. Das ist das alte Wiener Pfandhaus, das heutzutage eine riesige Briefmarkenabteilung hat, eine der besten der Welt, wo man irgendwelche Scherze aller den rosaroten Merkur oder hier und da mal an Mauritius findet, und dort wird die versteigert, und dort hat er dann mit viel Freude gearbeitet. Sein erster Beruf, und das ist das Entscheidende dran, war nicht frei gewählt. Der ist ihm einfach aufgezwungen worden. Es war natürlich eine wunderbare Chance für ihn, dass er da Offizier werden darf, damals natürlich eine ganz, ganz hohe Würdigung auch hatte in der Gesellschaft. Und er hat mir da von den 2 Jahren im Ersten Weltkrieg, die er mitgemacht hat, bis er schwer verwundet wurde, sehr viel erzählt. Und das absolut Spannende dran war, er hat mir immer erzählt, immer und immer und immer wieder erzählt, seinen größten Stolz, nämlich den Stolz, dass von seiner Einheit, die er als Leutnant, später dann als Oberleutnant und am Schluss als Hauptmann kommandiert hat, ein einziger Mann gefallen ist. Er muss die Leute irrsinnig gequält haben in der Ausbildung, die hat er alle selber ausgebildet, aber er hat sich so ausgebildet, dass kein einziger gestorben ist. Also einer ist gestorben, ansonsten keiner. Und einmal war er weg, da hat er Fronturlaub, und wie er zurückgekommen ist, waren 60% seiner Einheit aufgerieben. Und zwar aus dem Grund, weil da irgendein alter pensionierter Reserveoffizier das Kommando hatte, und der hat da allen möglichen Wahnsinn gemacht, und es hat 60% seiner Leute erwischt. Und wie er wieder das Kommando übernommen hatte, konnte er dann bis zu seinem schweren Verwundung die Leute wieder durch den Krieg durchbringen. Das war das, was er erzählt hat. Er hat nicht von den Gräueln des Ersten Weltkriegs erzählt, ein einziges Mal, eine einzige Geschichte. Er war Kommandant einer Einheit von schweren Maschinengewehren, 6 schwere Maschinengewehre, und hat einmal erzählt, dass wirklich an der galizischen Front im Jahr 1914 wirklich russische Kosaken, wie in den napoleonischen Kriegen, noch mit gezogenen Säbel eine Attacke geritten haben auf diese schwere MG-Stellung. Und das muss also nachher ein grauenvolles Bild gewesen sein. Das waren einige hundert Männer und Pferde, die dann da irgendwo zerfetzt am Boden gelegen sind, weil gegen schwere Maschinengewehre natürlich eine Reiterattacke völlig sinnlos ist. Das hat er einmal erzählt mit irgendwo schreckgeweiteten Augen. Ansonsten hat er immer nur davon gesprochen, dass er seine Männer durchgebracht hat. Und als er dann im Amt für Eich- und Vermessungswesen war, da hat er auch immer davon erzählt, dass in der ganz, ganz schlechten Zeit, Ausgang der 20er Jahre, 30er Jahre, in der großen Weltwirtschaftskrise, er immer alles getan hat, dass seine Bauernbuben ein Einkommen haben. Also er hat Hochgebirgsvermessungen gemacht, zum Beispiel die Großglocknerkarte des höchsten österreichischen Berges geht bis heute zu einem großen Teil auf seine Vermessungstätigkeit zurück. Und das war damals so, dass er da mit 30, 35 Bauernbuben auf diesen Berg hinaufgestiegen ist als Träger. Das hat so ausgeschaut wie heute Himalaya-Expeditionen. Hat jeder 40 Kilo am Rücken getragen, weil das Vermessungsgerät so irrsinnig schwer war. Und hat dann von den Bergen herunter vermessen. Und er hatte immer, was weiß ich, sagen wir mal so, 6 Wochen Zeit für diese Vermessung. Und auch wenn er nach 2 Wochen fertig war, dann hat er die Leute den ganzen Rest bis zum letzten Tag voll bezahlt, weil das die einzige Möglichkeit war, zu einem Einkommen zu kommen. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie er sich furchtbar aufgeregt hat, dass als dann der Dollfuss gekommen ist, das war die katholische austrofaschistische Diktatur, und damals war jede Form von Krankenversicherung verboten in Österreich, weil das war ein Zeichen des Unglaubens. Und es hat dann natürlich immer wieder Unfälle gegeben. Die Leute sind ja damals noch mit sogenannten genagelten Schuhen auf den Berg gegangen. Das sind also ganz schwere Lederschuhe, wo die Sohle mit Nägeln angenagelt ist. Und diese Nägel waren irrsinnig gefährlich, weil irrsinnig glatt. Und es sind natürlich immer wieder Leute ausgerutscht am Berg. Und wenn es so ein junger Bauernbub war, der da irgendwo abgestürzt ist, dann war natürlich eine ganz hohe Gefahr, dass der nachher ein Krüppel war, um es jetzt mit aller Deutlichkeit zu sagen, weil bis man den oft erst in 2-3 Tagen im Tal unten hatte, irgendwo hinuntergetragen hat, war dann schon irgendwas hin. Und ich weiß noch, bei einem Bauernbuben, hier aus der Salzburger Gegend, da hat er dann, solange er nur irgend konnte, bis der Zweite Weltkrieg begonnen hat, den aus eigenem Geld noch weiter gezahlt, weil der dann auch arbeitsunfähig war, aber ein Bein vollkommen kaputt. Und es war für einen Bauernbuben der damaligen Zeit, ja, das gleichbedeutend mit, das ist ein Sozialfall. Und ich war da, hab das oft nicht verstanden, aber dachte, na, der Vater, der rät so viel und der rät immer um, und das ist ja alles irgendwie, ja, der tut sich schon sehr gut. Bis ich, da war ich dann schon ein bisschen älter, haben wir einmal 2 Leute getroffen, die er noch aus dieser Zeit gekannt hat. Und die Leute sind ihm wirklich um den Hals gefallen. Die sind ihm um den Hals gefallen, weil er war sozusagen der, der ihnen die Möglichkeit zum Leben gegeben hat. Oder auch der Familie, die war ja ein einziger Verdiener in der Familie, und die Möglichkeit, was zum Essen zu kaufen, gerade im österreichischen Winter natürlich, die Möglichkeit, Kohle zu kaufen zum Heizen, das war eine Überlebensfrage. Und ich war damals als Kind auch total schockiert, wie ein anderer Mann den Vater plötzlich umarmt und fast zu weinen anfängt. Ja, sehe ich sie wieder, und so weiter und so fort. Als er dann Briefmarkenexperte war, da hat er kaum was drüber erzählt. Das war zwar eine tolle Arbeit für ihn, weil er das geliebt hat. Das war sein eigenes Hobby, Briefmarken zu sammeln. Und da konnte er sich also total hineinsteigern in winzigste Farbunterschiede und Druckfehler und Gummierungen und Stempel und was weiß ich, was es da alles gibt bei den Briefmarkensammlern. Aber da hat er eigentlich nichts drüber erzählt, weil da hatte er kaum mit Menschen zu tun. Die Experten haben mit den Kunden nichts zu tun gehabt, sondern die haben dann halt irgendeine Sammlung oder irgendwelche einzelne Briefmarken gekriegt zur Bewertung, ob die jetzt echt sind und was die jetzt wirklich sind und welchen Zustand und wie die wertvoll sie sind. Da hat er eigentlich niemals was drüber erzählt. Und was ich Ihnen damit erzählen möchte, ist die Tatsache, dass es vollkommen gleichgültig ist, was wir arbeiten. Es ist wirklich völlig wurscht, wo man hineingerät, in welche Arbeit man hineingerät. Das einzig Entscheidende ist der Kontakt zu den Menschen und wie man sich diesen Menschen gegenüber verhält. Das ist die Berufung des Menschen, zum Menschen zu werden. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, theologisch gesprochen, das sich entscheiden kann, ob es zum Unmenschen, zum Tier wird, oder sein Leben lang daran arbeitet, Mensch zu werden. Und das ist vollkommen gleichgültig, was sie sind, ob sie zum Menschen werden. Also das ist vielleicht ein bisschen einen Vorteil, wenn man Pfarrer ist, weil da rennt ja die Gemeinde davon, wenn du es nicht bist. Das ist ein unmittelbares Feedback. Aber es ist nicht weniger Feedback in jedem anderen Beruf auf der Welt, ob sie diesen Beruf zur Berufung machen. Und ob sie hingehen und diese bruchstückhaften Ideen, Fantasien des Sechsjährigen oder der Sechsjährigen in ihnen uminterpretieren, weil das muss sowieso jeder Mensch. Das muss einfach absolut jeder Mensch tun, damit er dazu imstande ist, aus seinem Beruf Berufung zu machen. Und Berufung bedeutet immer die Begegnung mit dem Menschen. Das Menschsein des Menschen. Das Nein sagen können. Wissen Sie, das ist eines der wichtigsten Dinge zu sagen, im Kontakt, da mache ich nicht mit. Das kennen Sie, ein Steuerberater zum Beispiel, so ein hervorragend Leben, eine ganz tiefe Berufung, jemanden dann plötzlich ins Gesicht zu sagen, da mache ich dir nicht mit. Das ist ja Betrügerei. Wir können das in absolut jedem Beruf leben. Es ist vollkommen gleichgültig. Und wenn Sie Regaleinräumerin in irgendeinem Supermarkt sind mit einem 1-Euro-Job, dann wird Ihnen in Ihrer Arbeitszeit genug Leute vorbeigehen, die Sie was fragen werden oder die was sagen werden oder die, was dem Pfarrer genauso gut passiert wie jedem anderen, ihre Wut, ihre Frustration, ihre Todesangst an Ihnen auslassen und dann können Sie immer als Mensch reagieren. Dann können Sie immer diesen Menschen ansehen, ein Gespür dafür kriegen, was der eigentlich will und ihm wirklich begegnen. Auf gut Deutsch, es ist ganz, ganz einfach. Schlussendlich ist es vollkommen wurscht, was Sie sich als Sechsjährige oder Sechsjähriger gedacht haben. Es ist vollkommen gleichgültig, welchen Beruf Sie am Schluss erreicht haben. Wann immer Sie jemanden treffen, wann immer Sie sich mit jemanden auseinandersetzen, dann setzen Sie sich wirklich mit diesem Menschen auseinander. Und wissen Sie immer eines, es gibt diese Grundgesetze. Es gibt dieses Grundgesetz, dass der Mensch Mensch ist, wenn er die Bezogenheit auf den anderen Menschen lebt oder wenn er älter wird und weise wird, sogar auf die ganze Menschheit hin. Und wenn Sie das machen, dann ist es vollkommen gleichgültig, welchen Beruf Sie haben. Sie werden schlicht und ergreifend immer Ihre Lebensaufgabe erfüllen. Einen gesegneten Abend. Gottes Segen dazu, dass Sie immer mehr der Mensch werden, den Gott Ihnen als Möglichkeit in die Wiege gelegt hat. Ihr Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshofen in Österreich.